Klar, Trade Republic, eToro, Raisin, Mambu, Smava, VFox, Fido.
Fintechs haben schon eigentümliche Namen.
Noch mehr fällt aber der Furor auf, den sie in der Finanzbranche verursachen.
Weil einige von ihnen ziemlich erfolgreich sind.
Was können traditionelle Banken und Versicherungen davon lernen?
Danach sollten wir einen Experten aus deren Reihen fragen.
Und den haben wir uns heute mit Eike Fürling eingeladen.
Er ist Leiter Digitalisierung Bankpartner bei der Zurich-Versicherung.
Außerdem erklären wir, was eine Umkehrhypothek ist.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen hören Sie hier Fakten und Neuigkeiten rund um die Altersvorsorge.
Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Fabian Dittrich. Wir sind beide Sprecher des DIA. Ja, und wenn Sie sich fragen, der Dittrich klang doch mal anders. Das stimmt. Ich habe mit Basti Rett gepokert und habe seine Stimme gewonnen.
Soll ich dich jetzt Basti nennen?
Auf gar keinen Fall.
Dann bleiben wir bei Fabian.
Eben.
Doch bevor wir zum heutigen Thema kommen, müssen wir noch eine Antwort auf eine höhere Frage zur letzten Ausgabe nachliefern.
Ja genau, Carsten aus Berlin hat uns folgende Mail geschrieben. Unter den Startups gibt es derzeit eine Welle von Neugründungen, die sich vor allem mit der Information und Wissensvermittlung zu Finanzthemen beschäftigen. Doch wie verdienen die eigentlich Geld? Das haben wir Dennis Groß gefragt. Er war vor 14 Tagen unser Interviewgast zum Thema digitales Finanzwissen.
Ja gut, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die klassische Variante ist über Affiliate-Links zum Beispiel. Also wenn jemand auf unserer Seite Inhalte sieht und ein Depotanbieter, über den wir Erfahrungen berichten, weil wir das selber nutzen, überzeugt sind von dem Produkt, dann hat derjenige die Möglichkeit, über diesen Link zu dem Anbieter direkt zu kommen. Falls er sich dafür entscheidet und das Produkt gut findet und dann auch nutzt, dann bekommen wir auch eine kleine Provision dafür. Also wir bewerben nicht aktiv in dem Sinn, aber wir haben auch etwas davon, wenn wir Wissen vermitteln, und irgendwie müssen wir ja auch letzten Endes Geld verdienen.
Bleibt noch der Ratschlag nachzutragen, bei Online-Angeboten immer darauf achten, womit die Leistung bezahlt wird. Wenn es vermeintlich kostenlos ist, zahlt der User mit seinen Daten, die er da hinterlässt. Also immer daran denken, sparsam mit den eigenen Daten umgehen.
Aber jetzt erstmal diese
gute Nachricht.
Fabian, weißt du eigentlich, was eine Umkehrhypothek ist?
Naja, also Hypotheken sind Darlehen einer Bank für den Haus- oder Wohnungskauf. Das ist klar. Wenn man das jetzt umkehrt, würde man der Bank ja Geld geben. Das klingt nicht logisch. Also nein, mir ist der Begriff überhaupt nicht klar.
Nee, auch bei dieser Hypothek gibt es natürlich Geld von der Bank. Allerdings nicht für den Kauf eines Hauses, das besitzt der Darlehensnehmer ja schon. Hier kehrt sich der Begriff um. Das Geld dient jetzt dem Unterhalt.
Aber das ist doch Leben auf Pump. Das ist doch keine solide Lebensgrundlage.
Da magst du im Allgemeinen recht haben, aber für die Umkehrhypothek trifft das nicht zu.
Wieso das denn?
Na, stell dir mal folgende Situation vor. Eine 75-jährige Rentnerin lebt allein in ihrem Haus in der Nähe von Hamburg. Sie hat wegen der Kinder etliche Jahre nicht gearbeitet und daher nur eine kleine Rente. Das Geld ist also knapp. Eigentlich ist sie ziemlich vermögend, aber das Vermögen steckt in dem Haus. Steht also nicht für den Lebensunterhalt zur Verfügung.
Okay, und jetzt entscheidet sie sich für die Umkehrhypothek. Das klingt doch nach Verrentung der Immobilie. Und darüber hatten wir in der Folge das Eigenheim als Rente doch hier schon mal gesprochen.
Es ist aber keine Verrentung, sondern ein Darlehen, wie du ja eben schon richtig gesagt hattest. Die alte Dame verkauft ihr Haus nicht wie bei der Verrentung. Sie erhält, je nach Ausgestaltung, monatliche Zahlungen von der Bank. So baut sich ein Darlehen auf, das aber in der Regel nicht getilgt wird. Nach ihrem Ableben sind es dann die Erben, die dieses Darlehen tilgen.
Ja, und die werden dann wahrscheinlich das Haus verkaufen. Nutzen viele ältere Hausbesitzer diese Möglichkeit zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts?
In den angelsächsischen Ländern hat die Umkehrhypothek schon weit Fuß gefasst. In Deutschland ist das kaum der Fall bislang. Über die Gründe habe ich in unserem jüngsten Werkstattgespräch mit Immobilienexperten diskutiert. Es liefert auch eine Menge Informationen, wie Umkehrhypotheken im Detail funktionieren.
Wenn das auch für Sie interessant klingt, schauen Sie auf dia-vorsorge.de vorbei. Dort finden Sie all unsere Werkstattgespräche. Jetzt widmen wir uns erst einmal einer anderen Frage. Was können Allianz, AXA, Generali und Co. von den jungen Fintechs lernen?
Darüber sprechen wir gleich mit Eike Fürling. Er ist Leiter Digitalisierung Bankpartner bei der Zurich-Versicherung.
Sein Jobtitel verrät schon, dass er ähnliche Nüsse knacken muss wie die Gründer der digitalen Neulinge. Er ja, unterstützt die Bankpartner von Zürich bei ihrer eigenen Digitalisierung.
Gut zu wissen.
Herzlich willkommen, Herr Fürling.
Einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie da sind. Und hallo, Herr Fürling. Welches Startup, also Fintech oder Insurtech auf dem deutschen Markt, finden Sie denn derzeit am spannendsten?
Das ist ein bisschen lustig jetzt, aber es ist gar nichts, was so ganz neu ist. Ich glaube, einen exzellenten Job macht Finanzguru. Es gibt ja an der Stelle zwei Ansätze. Das eine ist mal, wie Finanzguru, das macht alles so ein bisschen aus einer Hand. Also alles, was rund um Finanzen ist, aus einer Hand anzubieten. Und in letzter Zeit haben sich viele Startups mit einzelnen Problemfeldern beschäftigt. Also Altersversorgung oder Ähnlichem. Ich glaube aber, dass Kunden gerne viele Dinge bei einem Partner platzieren und nicht mit so vielen Partnern umgeben möchten. Mhm. Und deshalb auf diese Frage, ich finde, Finanzguru macht einen exzellenten Job.
Ja, verstehe.
Wenn Sie Finanzguru so gut finden, nutzen Sie diese Plattform auch?
Jetzt bin ich bei einem großen Unternehmen beschäftigt und nutze dort zumindest auf was uns betrifft bei der Zürich unsere eigenen Produkte und kann die nicht fremd verwalten, also dafür nicht. Ich bin bei einer Direktbank und nutze deren Services ziemlich umfangreich.
Haben Sie noch irgendwelche andere Finanz-Apps oder Plattformen, die Sie auf Ihrem Smartphone benutzen?
Ich probiere ständig alle möglichen Sachen aus. Es gehört tatsächlich zu meinem Job und da allerdings ganz gerne überall. Das ist immer lustig. Da ganz gerne über mein berufliches Telefon, weil ich auf der anderen Seite nämlich eine Frau habe, die im Bereich Daten zu Hause ist und etwas restriktiv mit meinen persönlichen Daten umgehe. Aber in der Tat, immer wieder sind Sachen auf meinem Telefon zu Besuch, ja, und die gucke ich mir dann ganz intensiv an, ja. Also im Moment zum Beispiel spiele ich wieder ganz intensiv mit Clark, weil die haben einen Relaunch gehabt.
Da wir schon gerade den Begriff Clark gehört haben, dann sagen Sie uns doch mal, welche Fintechs meinen Sie denn sind ernstzunehmende Konkurrenten für die etablierten Anbieter von Konten, Karten und Versicherungen?
Ich glaube, da haben wir oder rechne ich mit einer Verschiebung im Markt in den nächsten Jahren. Die deutschen Banken haben den, sagen wir mal, ein bisschen verschlafen und die Konkurrenz zu den amerikanischen Anbietern nicht ernst genug genommen. Also PayPal, Google Pay, Apple Pay dringen massiv in den Markt ein und sie werden unseren Banken an der Stelle die Kundenschnittstelle wegnehmen. Sicherlich auch geschuldet deutscher und europäischer Regulatorik, die verhindert haben, dass es da einen mächtigen Gegenzusammenschluss gibt. Aber da ist eine große Chance vertan worden und am Ende ist die Währung, in der wir alle bezahlen, sind Kundenkontakte. Also das ist eine Sache, die ich mit großer Sorge sehe, weil sie eine große Marktverschiebung bringen kann. Und vor allen Dingen Banken eben und Kreditkartenunternehmen stark zusetzen wird. Fintechs aus meiner Sicht sind da jetzt eher so als Ergänzung zu betrachten, zumindest für uns Versicherer. Warum? Versicherung ist ein unglaublich, also Altersversicherung vor allen Dingen, also Lebensversicherungsprodukt ist unglaublich kapitalintensiv. Sie brauchen wahnsinnig viel Geld überhaupt erstmal, um so ein Buch aufzubauen. Das heißt, das ist, da ist es sehr, sehr schwierig für Fintechs einzudringen. Das andere sind die Sachversicherungen. Da hat sich aber gezeigt, dass die Etablierten doch ganz gut reagieren können. Sie lassen die Fintechs eine Weile laufen. Ich meine, machen wir jetzt persönlich auch so, muss man ehrlich zugeben. Lassen Fintechs eine Weile laufen, gucken sich die Best-Practice-Ansätze ab und kopieren die einfach. Ja, so können sie dann den Abrieb an Kunden ganz gut verhindern. Anders ist das in, sagen wir mal so, Nischenfeldern. Da, glaube ich, können Fintechs doch ganz gut eindringen, weil bis die Kundengruppen groß genug sind, dass sich die etablierten Player dafür interessieren, ist der Markt gegebenenfalls aufgeteilt an so einer Stelle. Und man darf diesen First-Mover-Effekt nicht unterschätzen. Wenn man erst mal drin ist und sich einen guten Namen gemacht hat, dann ist es halt auch extrem schwierig, die Kunden da wieder abzujagen. Mhm. Es sei denn, und das ist auch eine Möglichkeit, hat die Zürich auch schon praktiziert, man kauft das ganze Fintech. Mhm.
Wie ist das denn mit den Nischen? An welche Nischen haben Sie denn da gedacht, als Sie das Wort eben benutzt haben?
Wir hatten jetzt eben als Clark als Beispiel schon, das ist ursprünglich mal eine Nische gewesen, dass man einen digitalen Makler aufsetzt. Ich habe noch so zwei, drei Produktideen im Kopf, die würde ich jetzt aber gerne nicht so laut sagen, weil wir im Hintergrund auch dran arbeiten tatsächlich. aber im Lebenbereich zum Beispiel ist eines der großen Felder der Zukunft meiner Ansicht nach das Mikrosparen. Ja, da versuchen sich auch schon viele dran, dass man eben junge Leute, Leute mit geringerem Einkommen mal dazu bringt, überhaupt erstmal anzufangen zu sparen. Das ist aber natürlich von so her schwierig, als dass sie auf der einen Seite die Kostenpositionen ja voll gegenrechnen müssen, auf der anderen Seite mit kleinen Beträgen pro Monat auch immer die Transaktionskosten pro Transaktion haben. Also da ist ein gutes Eintrittsfeld für jemanden, der seine Kosten gut im Blick hat und sowas schön machen kann. Also wir zum Beispiel tun uns extrem schwer mit dem Produkt, kann man nochmal zugeben. Mhm.
Ja, also wenn Sie uns hier jetzt schon den großen Scoop vorenthalten, rauszuhauen, woran die Zürich im Geheimen arbeitet, dann lassen Sie uns ins Grundsätzliche gehen. Finanzberatung im Allgemeinen und die Altersvorsorgeberatung im Besonderen. Wie wird sich diese durch Fintechs Ihrer Meinung nach verändern?
Ich denke, da gibt es zwei Phasen. Dadurch unterschieden, wie schnell KI und das Analysieren von Bedürfnissen und aber auch Persönlichkeiten funktioniert. Das heißt, erstmal hätten wir eine mittelfristige Phase, in der zielgruppengerechte Angebote kommen. Ja, das, was wir vorhin angesprochen haben, Altersvorsorge durch eine bestimmte Beratungsmöglichkeit, Altersvorsorge mal anzugehen, durch ein bestimmtes Produkt. Angerichtet sicherlich stark an Lebensphasen auch. Also irgendwas, was die Gen Y anspricht, ja, und die dann dahin zieht. Mhm. Immer verbunden mit einer geringen Komplexität. Die Altersvorsorge krankt an einem Feld, und da muss ich sagen, beißt sich mein Team auch immer wieder die Zähne aus. Diese vom Gesetzgeber geforderte Beratung. Mhm. Das ist kaum möglich. Natürlich ist es möglich, es auf einer Online-Strecke darzustellen. Es ist aber wahnsinnig intensiv. Und online bedeutet ja, und das haben uns viele vorgemacht und das hat sich auch eingeschlichen und beim Verbraucher festgesetzt, online bedeutet einfach. Und ich kann aber nicht ein Produkt, was 30 einstellbare Schieberegler hat, total einfach darstellen. Ja? Und wenn der Gesetzgeber mich verpflichtet, die Risikoneigung des Kunden abzufragen und wie er gerne grün investieren möchte, ja, und solche Geschichten, dann kann man das also kaum einfach machen. Also deswegen mittelfristig zielgruppengerechte Ansprache, geringe Komplexität.
Da vielleicht mal eine Zwischenfrage, ja, weil das Problem haben ja am Ende alle, und auch in der klassischen Beratung sind ja die Kunden auch meistens genervt und fühlen ja oft im Beratungsgespräch die Pflichtfragen als was eigentlich ein Eindringen in die Privatsphäre ist. Ne? Also wie viel Geld haben Sie übrig, wie viel Geld haben Sie schon insgesamt gespart, auch woanders und. Alles, was man ja unbedingt einem Berater gar nicht beim Erstgespräch mitteilen will, weil man sich ja noch gar nicht gut kennt und kein Vertrauen hat. Wäre das nicht vielleicht auch mal was für ein Fintech zu sagen, wir fragen das einmal richtig ab, hinterlegen das und du kannst uns die Transfermöglichkeit zu jedem Anbieter, den du magst, geben, wenn die an unserer Plattform teilhaben?
Der Gesetzgeber schreibt uns das ja vor, das zu fragen. Und der Gesetzgeber sagt auch, du sollst die Antwort, sage ich dir nicht akzeptieren, ja, weil ich ja die Verlusttragfähigkeit, um an diesem Beispiel mal zu bleiben, wirklich ermitteln muss. Sonst darf ich ihm das Produkt gar nicht verkaufen. Von daher, ein Berater kann das steuern. Mhm. Im Gespräch. Das ist der Vorteil der persönlichen Beratung. Das kann ich im Digitalen schlecht machen.
Okay.
Was aber natürlich eine Möglichkeit wäre, wenn man einem Kunden so eine einmalige Erfassung, so eine Grundberatung zur Verfügung stellen würde.
Ja.
Man muss ihm aber fairerweise an der Stelle dann auch sagen, das kostet dich jetzt erstmal eine Stunde oder was deiner Lebenszeit, nur um das alles auszufüllen. Dann speichern wir das und daraus können wir dann persönliche Bedarfe ableiten und dich auf die einzelnen Produkte ansprechen, die dann kürzer dauern. So, würden Sie es machen? Ich glaube, dass wir viel kleinteiliger reinkommen müssen. Meine Vertriebsvision für die nächste Zeit für Altersvorsorgeprodukte ist eher, dass wir mit PSD2-Daten aus Banktransaktionen ablesen können. Der Kunde hat eine Gehaltserhöhung und sprechen ihn an und sagen, hier, da tut sich eine Rentenlücke auf, wollen wir die nicht mit 50 Euro in einen globalen ETF gegensparen. Mhm. Und dann mit drei Klicks, weil ich die Bank kennt ja zum Beispiel den Kunden, oder wenn man bei anderen Partnern, an andere Partner denkt, dann ist der Kunde gegebenenfalls auch bekannt, weil er da bereits eingeloggt ist in dem System. Mhm. Kann ich die Daten übernehmen, kann alles vorbefüllen, dann kann der Kunde sagen ja oder nee, sprich mich in einem Monat nochmal an oder was auch immer. Ja. Ich glaube, da geht der Weg hin. Wir müssen einfach denken, wir müssen schnell denken und nicht umfassend gleich immer alles beraten wollen.
Sind da die Fintechs vielleicht auch ein bisschen mutiger, die auch den Mut zur Lücke haben und sagen, wir machen eben nicht den gesamten Beratungsprozess am Anfang, wo alles Mögliche abgefragt wird, sondern wir bieten einfach nur eine Strecke an. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, MyPension, die sich bewusst nur für die dritte Säule entschieden haben, also nichts anderes in ihrem Programm mit drin haben. Ist da der Mut größer?
Definitiv, aber das ist, sie wählen ein Segment aus an der Stelle. Ne? Also MyPension ist ein super Beispiel. Die machen das, glaube ich, auch ganz hervorragend, indem sie einfach sagen, Säule 1 und 2 können wir nicht beeinflussen. Säule 2 ist vielleicht sowieso sehr schwierig einzudringen. Und wir gehen gleich auf die dritte Schicht und beraten die eben vernünftig. Mhm. Und klar, das, was wir vorhin schon hatten. Ne? Jetzt wird das Ganze betrachtet vom Markt, wie gut das funktioniert, ob das digital end-to-end vernünftig abbildbar ist. Und MyPension hat ja noch die weitere Herausforderung, die gehören ja nicht einem Unternehmen und verkaufen nicht nur die Produkte eines Unternehmens. Das heißt, sie müssen die Kunden an der Stelle auch noch über die gesamte Bandbreite des Marktes ein bisschen beraten. Das wird spannend zu sehen sein.
Gehört das zu den Vorteilen der Fintechs, also sich eben halt auf erstmal ein einfaches Geschäftsmodell zu fokussieren? Und gibt es da noch weitere Vorteile, aber sehen Sie halt auch Nachteile, die Fintechs gegen die großen etablierten breiten Anbieter haben?
Ja, definitiv als Vorteil erstmal. So organisiert man ja, egal in welcher Branche, einen Markteintritt. Man sucht sich ein großes Segment raus, das man anspricht, und das machen viele Fintechs, MyPension definitiv erstmal richtig. Nachteil, was wir vorhin hatten, der hohe Kapitalbedarf. Deswegen ist MyPension ja auch als Vermittler tätig. Dann, man darf eins nicht unterschätzen, das ist ein aufgeteilter Markt. Sie haben eine große Konkurrenz. Das macht es schwierig. Und die Deutschen sind auch nicht mutig bei Altersvorsorge und Ähnlichem, sondern sehr stark prohibitiv und versuchen, ihren Status quo zu schützen. Da beißen sich ja viele die Zähne aus, also auch arrivierte Anbieter immer wieder. Und was ich noch als Nachteil oder als Gefahr sehen würde, ist, wenn so ein Modell einmal fliegt, ja, dass es dann gleich Nachahmer gibt. Mhm. Aber das muss man sehen. Ich meine, das haben wir in dem Maklermarkt, in dem Sachmaklermarkt auch schnell gesehen, dass sich eben ein, zwei First Mover etabliert haben und viele, viele Nachahmer. Mhm. Mittlerweile hat ja fast jede Bank ihren eigenen Makler.
Aufgeteilter Markt ist ein gutes Stichwort. Die arrivierten Finanzunternehmen, die haben die Kunden über Jahrzehnte aufgebaut. Die Startups, die Fintechs haben eine Idee. Müsste es eigentlich noch nicht viel mehr Kooperation geben zwischen etablierten Banken, Versicherungen einerseits und den Startups auf der anderen Seite?
Es müsste, ja. Jetzt darf man eins nicht vergessen, denn die Kundenbindung ist gar nicht so groß, wie man immer annimmt. Warum? Weil junge Kunden keinen Finanzbezug haben und auch keinen Altersvorsorgebezug. Die machen oft einfach gar nichts und viel zu lange nichts. Wir sehen das daran, dass wir zum Beispiel unseren Verkaufszahlen für die Berufsunfähigkeitsversicherung, das Eintrittsalter steigt immer stärker an. Das heißt also, viele junge Leute, die eigentlich schon längst anfangen sollten zu sparen oder vielleicht auch schon längst bestimmte Risiken absichern sollten, tun es nicht und tun es erst dann, wenn es eigentlich schon zu teuer geworden ist. Das heißt also, der Kundenzugang ist klar bei den Finanzunternehmen für die mittlere und ältere Zielgruppe gegeben, bei den Jungen oft noch gar nicht, weil die sich nicht damit beschäftigen. Und den zweiten Teil Ihrer Frage habe ich jetzt vergessen, den müssten Sie bitte nochmal wiederholen.
Ja, ob es denn nicht Sinn macht, dass man noch viel mehr Kooperationen zwischen etablierten Finanzanbietern, Banken und Versicherungen einerseits und Startups andererseits versucht zu organisieren, weil die Startups haben eine Idee, die haben ein Problem erkannt, eine Lösung für ein Problem, während die etablierten Mitspieler am Markt die Kunden mitbringen könnten dafür.
Da ist oft die IT der Hemmschuh. Warum? Die Integration einer Fremdsoftware zum Beispiel in die Sparkassenwelt oder auch bei der Fiducia in die Genossenschaftsbankwelt dauert anderthalb Jahre mindestens und erfordert einen unglaublich hohen Finanzaufwand. Das heißt, Ihr Business Case muss schon mal sehr, sehr groß sein, dass Sie eine wirklich tiefe Integration hinbekommen können. Wenn wir jetzt darüber reden, dass man ein paar Kunden irgendwo weiterleitet, das wäre theoretisch möglich. Aber mein Spruch ist an der Stelle immer, wer sucht Wer sucht auf der Public Homepage eines Versicherers oder eines Finanzunternehmens nach irgendwelchen Produkten? Niemand. Und daher, glaube ich, muss man auf diesen integrativen Ansatz gehen. Man muss den Kunden ansprechen und dann direkt auf so ein Produkt routen. Und da bin ich wiederum bei Ihnen. Da sollte man viel mehr probieren. Ja. Und vor allen Dingen, ja.
Blicken wir doch mal auf Ihr eigenes Unternehmen, also auf die Zurich. Wie viel Fintech haben Sie und Ihre Kollegen im Bereich Digitalisierung denn eigentlich bei der Zurich schon untergebracht?
Erstmal dürfen Sie gerne die Ü-Pünktchen, die wir nicht schreiben, mitsprechen. Die haben wir nämlich nur weggelassen, weil die Amis das nicht können oder die restliche Welt an der Stelle. Also Zürich sagt man. Wir sind relativ stark integrierend, haben einiges oder benutzen viele. Jetzt kann ich Ihnen das gar nicht alles sagen. Ich kann immer nur für meinen kleinen Bereich sprechen. Aber wir haben gelernt, dass wir uns externes Know-how an Bord holen müssen, um Geschwindigkeit zu steigern und um auch so einen Feinblick auf verschiedene Ecken richten zu können. Ich habe persönlich jetzt schon zwei größere Projekte mit Fintechs umgesetzt. Unter anderem haben wir mit der Digital Insurance Group, das ist ein international tätiges, sitzen in Amsterdam, einen digitalen Makler für Sachversicherungsprodukte aufgesetzt. Also auch wir haben das mal probiert. Wir hatten allerdings einen ganz kleinen anderen Fokus als die am Markt sind. Wir wollten es sehr puristisch und vollständig ausgerichtet auf eine Smartphone-Nutzung machen. Haben wir auch geschafft. Ich muss aber auch zugeben, ist leider nicht so erfolgreich, wie wir uns das vorgenommen hatten. Liegt aber auch daran, dass wir natürlich nicht in jedem Vertriebskanal sowas einsetzen können, zum einen. Also nicht bei jedem Bankpartner sowas einsetzen können, das ist das eine. Und das zweite, die Integrationskosten sind halt hoch. Also an der Stelle ist es uns auch nicht gelungen, wegen der hohen Kosten das Ganze richtig tief in die Banking-App zu verankern, sondern das Ganze ist nur zugänglich über einen Link, der von der Public-Website der Bank zur Verfügung steht und dann muss sich der Kunde eine App herunterladen, um das Ganze da weiter zu verwalten. Und das sind alles solche Sachen. Das stört Kunden, sehr zu Recht auch. Und solche Störfelder führen eben dazu, dass Dinge nicht benutzt werden am Ende.
Die Kosten sind hoch, haben Sie gesagt. Sie haben uns vorhin schon gesagt, 1,5 Jahre kann es dauern, bis sowas dann auch technisch eingebaut wird. Ärgert Sie das manchmal, dass die Startups da wendiger sind, häufiger Learning by Doing betreiben oder, ja, um es mal in Techie-Sprache zu sagen, agiler agieren, während vielleicht die großen etablierten Konzerne wie die Zürich dann vielleicht IT-Projekte eher nach dem Prinzip Wasserfall machen?
Ja, das ärgert mich. Selbstverständlich ärgert mich das und das ärgert mich gewaltig, weil ich finde, dass wir viel zu langsam sind als großer Konzern. Man muss aber die andere Seite dann auch wieder sehen. Große Häuser sind risikoavers. Wir können uns Reputationsschäden nicht leisten und so weiter. Ja, stellen Sie sich mal vor, irgendeiner sagt, ja, die Zürich hat sich aufgepasst und das Hosting ihrer Kundendaten ist komplett auf der Cloud in den USA. Das war's, da können wir zumachen. Ja. Also das darf uns nicht passieren. Das ist aber was den Kleineren einfach nachgesehen wird. Gut, so ist das Game an der Stelle. Ne? Die großen Häuser sind häufig viel zu risikoavers unterwegs. Wer hindert uns denn einfach mal was auszuprobieren? Aber geschuldet langen Entscheidungsprozessen, sie müssen sich erstmal durchsetzen gegen andere Projekte, sie müssen Business Cases schreiben und so weiter. Und wir haben auch deutlich zu hohe Kosten in der Umsetzung. Warum? Weil wir immer alle mitnehmen in großen internen Entscheidungsrunden. Es gibt halt nicht dieses agile Arbeiten in einem kleinen Team. Ich habe jetzt gerade ein Frontend-Projekt, da haben wir 6-7 Entwickler drauf und die werden flankiert sicherlich von 30-40 Leuten, die Zuarbeit machen, in nicht alle Vollzeit, aber und das ist halt etwas, was sich ein Startup gar nicht ans Bein bindet. Man darf aber auch die Vorteile vielleicht nicht ganz verschweigen. Am Ende machen wir weniger Fehler, ja? Und wir haben natürlich auch weniger Ärger. Mit Reputationsschäden noch, was hat man, Verbraucherschützer oder Ähnlichem, die dann eben kommen. Aber wenn alles ein vernünftiges Legal Approval hat, dann ist es eben auch gut beleuchtet.
Ja, und man kann vielleicht auch sagen, im Moment wirkt es zumindest so, seit die BaFin versucht, den Ruf Post-Wirecard wiederherzustellen, dass sie auch mehr Kredit bekommen als die Fintechs, die doch unter dem neuen BaFin-Chef sehr, sehr viel häufiger ermahnt werden und höhere Anforderungen bekommen und bei Verfehlungen auch deutlicher auf die Finger geschlagen bekommen im Moment, ne?
Ja, nicht nur die Fintechs, wir auch. Wir haben gerade so einen Prozess vorgestellt, wie wir uns die Einbettung der Nachhaltigkeitsfragen in die Verkaufsstrecken vorstellen. Und da haben die einfach nur gesagt, ja, ist eine schöne Idee.
Nö.
Nö.
Sie hatten vorhin schon mal versucht, so eine kleine Zeitschiene aufzumachen und da von einer mittelfristigen Etappe gesprochen. Lassen Sie uns vielleicht noch ein Stück weitergehen. Können KI-Technologien und Chatbots Berater aus Fleisch und Blut irgendwann mal ersetzen oder gar verdrängen? Oder anders formuliert, kann Alexa Altersvorsorgeberatung?
Glaube ich definitiv, ja. Die Datensammelwut, gerade der amerikanischen Player, ist ja bekannt mittlerweile und was sie daraus ableiten können auch. Das heißt, sie bekommen ja heute schon auf ihren Charakter, auf ihre Neigungen abgestimmte Produkte empfohlen. Und warum soll das nicht auch mit Versicherungsprodukten gehen? Wir können ihre Risikoneigung bestimmen, wir können ihren Tagesablauf bestimmen. Also mich zum Beispiel bitte vor 9 nicht ansprechen, bevor ich meinen ersten Kaffee hatte. Ja, arbeite ich zwar, aber möchte nicht mit irgendwelchen Leuten reden. Und sowas alles ist ja bekannt. Ja, das kann ich mir doch zunutze machen. Oder was heißt zunutze machen? In der Versicherung wollen wir immer 2 Sachen. Wir wollen natürlich viele Kunden haben und wir möchten auch, dass die viele Produkte bei uns haben, aber am Ende haben wir auch einen Fokus und eine Aufgabe, das heißt, also Risiken abzusichern. Von daher gibt es schon immer, zumindest in unseren Unternehmen, 2 Seiten der Medaille. Ich glaube aber, um da nochmal dran zu bleiben, dass es tatsächlich dazu führen wird, dass wir mittellangfristig gezielt angesprochen werden und wer sagt, und das hatten wir an anderer Stelle schon mal diskutiert, nicht, dass wir nicht am Ende so eine Art auch persönlichen Avatar haben, der uns an solchen Stellen vertritt und Sachen heraussucht, ja, dass eben eine Vorfilterung stattfindet und ich nur noch mit den Angeboten konfrontiert werde, die gut zu mir passen und die in meine Risikostruktur passen, die mir auch entsprechen. Von daher, ja. Definitiv. Ich weiß nicht, ob es Alexa sein wird, die dann eines Morgens sagt, Eike, hier, deine neue Risikolebensversicherung musst du dringend abschließen. Oder ob es was anderes ist, aber definitiv KI-getrieben und digital.
Ja, das war schon ein spannender Ausblick in die Zukunft. Wir werden uns vielleicht in 10, 15 Jahren dann zurückerinnern, was davon eingetreten ist. Zum Schluss stellen wir immer unseren Gästen 2 wiederkehrende Fragen. Zum einen, es ist in der politischen Diskussion ein staatlich verwalteter Fonds im Gespräch für die Altersvorsorge. Was halten Sie von dieser Idee?
Wenn wir den ähnlich aufbauen wie in Norwegen, stehe ich dem absolut positiv gegenüber. Fakt ist ja, dass der Generationenvertrag, Generationenmodell kommt an seine Grenzen. Meine Generation zumindest hat einfach nicht genug Kinder bekommen. Ja. Die Altersvorsorge müssen wir daher auf verschiedene Standbeine stellen, hat der Gesetzgeber ja auch schon angefangen. Und ein Staatsfonds, gerade wenn er gut verwaltet ist, ist aus meiner Sicht eine gute Säule oder ein gutes Bein. Allerdings bin ich der Meinung, man sollte Risiken immer streuen. Niemand investiert ausschließlich in Wirecard oder Cargolifter-Aktien oder irgendwie sowas. Von daher verschiedene Säulen und verschiedene Investitionsmöglichkeiten. Also meine Eltern haben noch in Gold, Immobilien und Aktien investiert. Das hat sich irgendwie ein bisschen verschoben, aber nur Staatsfonds zu wenig, nur klassische Rente sicherlich auch.
Ist eine gute Überleitung zu unserer 2. sehr persönlichen Frage. Wie gut sind Sie denn fürs Alter aufgestellt?
Das ist eine Frage, über die wir gerne in 15 Jahren auch noch mal reden können. Zumindest habe ich schon mal 2 Kinder. Also an der Stelle ein bisschen was gemacht. Ich bespare alle vorgesehenen Säulen des Modells, ja, habe auch eine vernünftige Risikostreuung und vernünftige Produktgruppen. Aber klar, ich meine, ich bin auch nur ein Mensch. Ich gebe sicherlich auch zu viel Geld aus und könnte mehr sparen. Also von daher als Fazit, könnte besser sein.
Also wir halten mal fest, wir sprechen uns in 15 Jahren wieder und überprüfen das Ganze.
Dann sagen wir für heute Rente gut, alles gut und danken Ihnen für die vielen Fragen, die wir stellen durften, Herr Föhrling. Ja, und für Sie, die uns zuhören, wenn Sie Fragen haben oder sich Themen wünschen oder noch was nachfragen wollen, dann schicken Sie uns auch eine E-Mail an info@dia-vorsorge.de.
Recht vielen Dank, Herr Föhrling.
Ja, wenn es das schon war, vielen Dank.
So, Fabian, was bleibt?
Spannung und Neugier.
Du bist also neugierig darauf, was sich in der Finanzberatung in den nächsten Jahren noch so verändert.
Sicher, du doch auch, oder?
Ja, da geht es mir nicht viel anders als dir. Die Veränderungen, die wir in den vergangenen Jahren erlebt haben, die sind schon beeindruckend. Ich muss da manchmal an die 90er Jahre denken, als ich mein Haus finanziert habe.
Und da war an einen Online-Abschluss fürs Darlehen sicher noch nicht zu denken.
Ganz im Gegenteil, ich bin von Bankfiliale zu Bankfiliale gezogen und habe persönlich meine Kreditanfrage gestellt.
Ja, und Filialen gab es damals ja noch reichlich. Heute müsstest du schon größere Strecken bis zur nächsten Filiale zurücklegen.
Es kommt noch viel besser. Die Filiale, die mir damals den Kredit ausgereicht hat, die gibt es schon lange nicht mehr. Passt doch irgendwie auch zu unserem heutigen Thema.
Aber uns gibt's noch und wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiterzuempfehlen.
Bis dahin bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.